Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, auf der Gemeindefreizeit, da haben wir uns beim Mittagstisch einmal unterhalten über diese Frage, die vielleicht schon vielen von uns durch den Kopf gegangen ist. Wieso? Wieso lässt Gott das zu? Die Frage nach dem Leid in der Welt. Und da ist mir der Gedanke gekommen, dass es manchmal wichtig ist oder entscheidend sein kann, welche Frage ich stelle. Denn je nachdem, welche Frage ich stelle, bekomme ich auch eine entsprechende Antwort. Und ich habe diese Frage nach dem Warum ist da so viel Leid in der Welt für mich in aller Kürze vielleicht beantwortet, aber ich habe keine befriedigende Antwort gefunden. Keine Antwort, die mich im Herzen befriedigt. Und dazu ist mir eingefallen, vielleicht ist eine andere Frage viel entscheidender. Die Frage nämlich, wie kann das Leid in dieser Welt überwunden werden? Wie hat Gott das Leid in dieser Welt überwunden? Die eine Frage, scheint es mir, ist problemorientiert. Ich schaue und fokussiere mich ganz und gar auf das Problem. Und die andere Frage, die scheint mir lösungsorientiert zu sein. Und in der modernen Therapie, in der Psychologie, im Nichtchristlichen, da hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es Menschen viel mehr hilft, wenn sie darauf schauen, was hilft ihnen im Leben. Und wenn sie wegschauen von dem, was sie ständig nur runterzieht. Aber wir Menschen spekulieren gerne. Wir spekulieren darüber, woher kommt das Böse? Warum ist das so in dieser Welt? Was hat das mit Gott zu tun? Sind das Zeichen? Und auch die Jünger haben spekuliert. Sie haben so viel von Jesus gehört. Und doch kurz bevor er weggeht, spekulieren sie noch. Und man merkt es an der Frage, die sie auf dem Herzen haben. Wann richtest du dein Reich auf in Herrlichkeit? Das ist nichts anderes als die Frage, wann, Gott, überwindest du das Böse so, dass es wirklich überwunden ist und wir es nicht mehr sehen? Und manchmal ist es doch so, dass wenn wir uns diese Frage stellen, dass wir aber auch gefangen sind in dem, im Bösen, in dem, was uns nicht gut tut. In London, da hat mein damaliger Pfarrer eine kleine Geschichte erzählt von einer Bettlerin in London, die unweit der Gemeinde gelebt und gebettelt hat. Und das war, ja, der reichste Stadtteil von London, Knightsbridge. Viele Millionäre lebten dort, aber sie hat über Jahre hinweg gebettelt. Was keiner wusste, sie ist ziemlich tief gefallen aus der High Society in den Abgrund. Und irgendwann hat sie ein Erbe bekommen, millionenschwer, weil irgendein entfernter Verwandter aus dieser High Society gestorben ist und sie Anrecht auf das Erbe hatte. Und sie konnte dieses Geschenk nicht annehmen, weil sie so verhaftet war in ihrem alten Leben, dass sie einfach so weitergelebt hat, als wäre nichts passiert. Da steckt etwas drin, was wir alle kennen. Die Angst vor dem Neuen. Und selbst wenn das Neue noch so gut ist, kann es uns Angst machen. Es ist manchmal schwierig, neu anzufangen, in einem Umbruch sich zu bewegen, weil man doch sich an das Alte so sehr gewöhnt hat, dass man sich fast nicht vorstellen kann, dass da etwas Neues kommt. Und so ging es vielleicht auch diesem kleinen Häuflein von Fischern und Handwerkern, den Jüngern. Vielleicht waren sie auch einfach nur gebannt auf das und haben auch gebannt auf das geschaut, was sie gerade gesehen haben. Auf jeden Fall, sie konnten sich nicht trennen von dem, was war. Vielleicht waren sie so wie kleine Kinder,
Wir haben, Capella und ich, wir sind letztens spazieren gegangen und wir haben einen Zettel im Wald gefunden von einem Mädchen, das einen Luftballon hat steigen lassen. Und wahrscheinlich stand dieses Mädchen da und hat geschaut und geschaut, bis dieser Luftballon nicht mehr zu sehen war. Vielleicht ging es so den Jüngern. Aber dann kam der Zeitpunkt für das Mädchen, dass sie auch weitergegangen ist, dass sie einen neuen Schritt gegangen ist. Und uns als Gemeinde geht es auch immer wieder so, dass neue Veränderungen in der Gesellschaft für uns neue Herausforderungen darstellen. Und auf dem Willow Creek Kongress, da haben wir Predigten gehört von Menschen, die sich über Jahrzehnte mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wie kann die gute Botschaft in unsere Gesellschaft getragen werden. Allen voran zum Beispiel Professor Michael Herbst. Fragen nach Organisationsberatung, Kirchenaufbau, Gemeindeentwicklung stecken dahinter. Leo Bigger, mit dem haben wir auch einen Vortrag gehört und uns in der Gemeindefreizeit damit beschäftigt. Und er hat uns schon mal einen kleinen Hinweis gegeben. Er sagte, Leute, wenn es zu schwierig wird, dann kann es sein, dass wir etwas versuchen, aus eigener Kraft zu machen. Ein Zeichen, dass es von Gott sein könnte, ist, dass es einfach ist, dass wir aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Dass wir, so wie die Jünger nach dem Ereignis, ins Gebet gehen und hören, auf Gott hören, was legt er uns, was legt Jesus uns aufs Herz, dass wir warten und beten. Aber selbst dieser Schritt ins Gebet war scheinbar damals für diese Jüngerschar kein einfacher. An Ostern, bei der Auferstehung, da hat ein Engel genügt und die Frauen sind losgegangen. An Weihnachten hat ein Engel genügt und die Hirten sind sofort losgestürmt. Hier schickt Gott zwei Engel, bis sie sich auf den Weg machen. Bis sie das, was sie gehört haben, im Gebet nochmal bewegen werden. Die Botschaft vom Reich Gottes. Und scheinbar haben sie es bis zum Schluss nicht ganz verstanden. Bis zum Schluss haben sie noch gefragt, Jesus, wann richtest du dein Reich auf in Israel? Mit der Sehnsucht, ja, wir wollen es sehen, es soll greifbar sein. Und wir kennen heutzutage verschiedene Herrschaftsformen, Demokratien, Tyranneien. Was ein Reich ist, können wir uns vielleicht noch weniger vorstellen. In unseren Nachbarländern steckt das Wort noch drin. Frankreich, Österreich. Früher hatten wir in Deutschland das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Da stand also ein Kaiser oder ein König darüber. Er hat es gelenkt und geleitet. Und das ist der Grund, die Grundfrage des Reich Gottes. Können wir uns vorstellen, angesichts des Leids in dieser Welt, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist lenkt, leitet, Kraft gibt für diese Herausforderungen, die wir täglich sehen. Oder auch für die Herausforderungen, wo wir manchmal einfach nur wegschauen. Und Jesus hat seinen Jüngern versprochen, dass da noch mehr kommt, als das, was sie bisher geglaubt haben. Dass da noch etwas kommt, was wir kaum in Worte fassen können. Nämlich, Jesus sagt, er redet von der Taufe des Heiligen Geistes. Ja, das waren doch schon Menschen, die haben Jesus gekannt. Dass da noch etwas kommt, dass die Gaben Gottes freigesetzt werden durch seinen Heiligen Geist. Und da denke ich an die Gaben, die Paulus mehrfach aufzählt. Zum Beispiel Heilung, Prophetie, Zungenrede, aber auch Barmherzigkeit. Gaben, die entweder uns auferbauen oder die Gemeinde auferbauen. Damit wir es aushalten, in dieser Welt von der guten, von der besten Nachricht der Welt zu reden. Von dem großen Auftrag, von dem Jesus da spricht. Und den er, man könnte sagen, fast wie ein Managementberater, in kleine Scheiben und Portionen verpackt, so dass es dieses kleine Häuflein hören kann. Und so schickt er sie zuerst in den Bereichen, den sie kennen. nach Jerusalem und nach Galiläa, wo sie mit Jesus unterwegs waren, wo sie seine Wunder gesehen haben, seine Kraft erlebt haben, wo sie sich auch ein Stück weit wohlfühlen. Aber im nächsten Schritt, in dem nächsten Scheibchen, schickt er sie nach Samarien, dort, wo sich viele jüdische Zeitgenossen eben nicht wohl gefühlt haben. Bei denen da, die sind ein bisschen komisch. Da geht man nicht einfach so gerne hin. Und er schickt sie auch dorthin, wo sie am liebsten gar nicht hingehen würden, ans Ende der Welt. Das war vielleicht damals gefühlt Rom, die Hauptstadt. Spitze mal zu, die Hauptstadt des Römischen. Es war auf jeden Fall keine angenehme Stadt, keine angenehme Vorstellung für einen Juden, dorthin zu gehen. Es war eine riesige Herausforderung. Und bis ans Ende der Welt, ja, das schwingt auch mit. Vielleicht sogar noch weiter als Rom in Gebiete, die man gar nicht kennt, wo man sich ja nur gar nicht wohlfühlt. Und für mich schwingt damit, bis ans Ende der Welt zu gehen, bis ans Ende dessen, was Menschen an Möglichen und Unmöglichen denken, tun und fühlen. Dorthin, wo Menschen Gedanken denken, fühlen, die für mich einfach nur abscheulich vielleicht sind. Bis ans Ende der Welt, das im Abgrund der Menschen ist. Und doch, in der Gewissheit, ihr werdet das schaffen. Da ist etwas, was nicht von euch ist. Die Kraft des Heiligen Geistes. Zeichen und Wunder, ja, sie gehören dazu. Aber jetzt stehen sie erstmal da, wie angewurzelt, irritiert, gebannt. Schauen noch hinterher. Sind starr und bewegungslos. Und in dem Moment stellen ihnen die Engel eine Frage. Sie geben ihnen keine vorschnelle Antworten. Nicht die Antwort, ja, das Leid in dieser Welt ist dabei. Und dann sage ich einen Satz. Sie stellen einfach nur die Frage, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Sie zaudern, sie zögern. Sie haben doch diese Fragen im Kopf, die uns auch uns beschäftigen. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einer Frau, die ich in London habe predigen hören. Eine Geschichte, die mich damals sehr bewegt hat. Eine Geschichte von Jackie Pullinger, die das Wort von der Erlösung in Jesus Christus getragen hat an das Ende der Welt, aus ihrer Sicht. Und im doppelten Sinn. Ganz weit von England. Und ganz weit von dem guten, gemütlichen, bekannten London hinein in den Abgrund der Welt. Im Jahr 1966 hat sie sich auf den Weg gemacht. Sie hat ein Ticket gekauft für einen Dampfer, der von Southampton oder so bis nach Japan gefahren ist. Und sie hatte ein One-Way-Ticket, ein Ticket, das sie nur hinausgeschickt hat. Und sie wusste, sie war sich im Herzen sicher, sie soll gehen. Aber sie wusste nicht ganz genau, wohin. Und so hat sie sich ein Boot gesucht, einen Dampfer, der in möglichst vielen Ländern Zwischenstopp gemacht hat. Und so hat sie vor jeder Einfahrt gebeten, Herr, soll ich hier haben? Willst du mich hier haben? Und so ist sie weitergefahren und weitergefahren, bis sie in Indien war. Und auch da sollte sie nicht raus. Und sie ist bis nach Hongkong gekommen. Und da hat ihr Jesus wieder das aufs Herz gelegt, was sie in London schon auf dem Herz hatte, im Träumen. Go. Und sie ist ausgestiegen. In Hongkong. Und sie hat sich als Lehrerin eine Stelle gesucht, um überleben zu können. Sie hatte kein Basisteam, das ihr monatlich gespendet hat. Sie war ganz und gar darauf angewiesen, dass Jesus sie versorgt. Und sie hat noch einen zweiten Job angenommen bei einem Missionars-Ehepaar in der Walled City. Diese Wall City war ummauert von einem, ja, von einer großen Mauer. Und das war ein Niemandsland, denn in dem Leasingvertrag, das China mit Großbritannien abgeschlossen hat, war das eine ehemalige kaiserliche Kaserne. Und die ist irgendwie nicht damit reingekommen, in diesen Leasingvertrag. Aber sie war auch ein chinesisches Gebiet mehr, sodass niemand für dieses Gebiet zuständig war, mit Mauern umgeben und so ein Schlupfloch für die Triaden, für alles mögliche und unmögliche Unheil dieser Welt, für Zwangsprostitution, Gangs, Drogenhandel. Und was die, fast jeder dort gemacht hat, war Chasing the Dragon. Das war Slang, um zu sagen, ich rauche mal eben ein bisschen, ich kokse mal. Und so waren dort die Menschen, die vollkommen kaputt waren, in diesem Viertel. Und sie ist genau dorthin gegangen, um Kinder- und Jugendarbeit zu machen, um Kindern zu unterrichten, um diesen Gangs zu zeigen, es gibt da noch mehr. Und irgendwann war sie dort stadtbekannt wie ein bunter Hund. Man hat gesagt, ach die Jackie, die ist in Ordnung. Bis auf, dass sie an Jesus glaubt. Aber sie hat über Jahre doch Vertrauen aufgebaut zu diesen Menschen im Abgrund. Und das war wirklich der Abgrund, denn es gab dort keine Drainage. Es war dort jeder Zentimeter gebaut, sodass fast kein Tageslicht mehr gefallen ist auf diese engen Sträßchen, weil die Häuser sich nach oben verjüngt haben. Und sie meinte, es war besser, man hat nicht in den Himmel geschaut, denn man wusste nie, was für ein Topf gerade ausgeleert worden ist. So war sie dann, täglich. Und nach all den Jahren sind Menschen von Jesus berührt worden. Aber es hat sich noch nicht herausgestellt, dass diese Menschen im Innersten verwandelt, transformiert worden sind. Und sie hatte damals schon die Gabe des Zungengebetes bekommen, eine Gabe vom Heiligen Geist, in einer anderen, nicht bekannten Sprache zu beten, die vielleicht auch ziemlich nichtssagend ist. Zumindest habe ich es so geschenkt bekommen, eher so wie eine Babygebrabbelsprache, nichts Besonderes. Und sie ist ermutigt worden, diese Gebetssprache zu benutzen, weil Paulus schreibt, das wird euch geistlich aufbauen. Diese Sprache ist erstmal nicht für die Kirche da, nicht für andere, sondern nur zu einem geistlichen Aufbau. Und so hat sie immer mehr so im Stillen gebetet. Und auf einmal sind junge Männer, auf die sie ja schon kannte, auf sie zugekommen und haben gesagt, du, ich will hier raus aus diesem Moller. Und sie hatte immer kleine Wohnungen gemietet, weil sie als Lehrerin nicht so viel Geld verdient hat. Aber sie hat immer Männer bei sich aufgenommen, die zu Jesus gefunden haben. Und sie hat mit diesen Männern innerhalb von 10 Tagen kalten Entzug gemacht. Das heißt, von Heroin runter, ohne irgendwelche Hilfsmittel, im Gebet. Und normalerweise entstehen dabei höllische Schmerzen. Die meisten, die das überhaupt versuchen, halten das nicht aus. Und so hat sie die Gabe des Sprachengebets eingesetzt. Sie hat gebetet, so viel sie konnte, bis ihr die Worte ausgegangen sind. Und dann hat sie in diesen himmlischen Sprachen, nenne ich es mal, weitergebetet. Und sie haben dann in Schichten gebetet. 24 Stunden, in 4 Stunden Schichten, rund um die Uhr, für 10 Tage. Und 10 Tage hat meistens gereicht und die Leute waren clean. Und dann haben sie in diesen Tagen Jesus als den kennengelernt, der ihr Leben verändert. Aber damit war ihr Leben noch nicht komplett verändert. Da musste noch ganz, ganz viel passieren. Und sie hat das so beschrieben, mit Arbeit, mit Drogenabhängigen, auch mit den Prostituierten dort, mit Menschen, die so viel Zerbruch und Leid, Scham und Schande in ihrem Leben erlebt haben, das passiert nicht einfach so. Das sind viele kleine Schritte. Und sie sagte mal, es ist oftmals wie 5 Schritte vor und 3 Schritte zurück. Und an diesen 3 Schritten zurück nicht zu verzweifeln, an diesem Leid nicht zu verzweifeln, dass sie täglich gesehen hat, dass sie das sich über ihr wie verschlossen hat in diesen dunklen Gassen, an diesem Leid nicht zu verzweifeln, Es gab nur einen Weg. Sie hat immer wieder auf Jesus geschaut. Und so kam es, dass irgendwann diese Triadenführer gesagt haben, also, wenn irgendjemand aus meiner Gang zu Jesus kommt, dann gebe ich ihn frei. Der darf dann bei dir wohnen, weil sie schon Vertrauen zu ihr gefasst haben. Und irgendwie hat es Gott immer geschenkt, dass sie doch noch eine größere Wohnung bekommen hat, wo noch mehr Männer wie gestapelt in Mehrstockbetten dann ihr Unterschlupf finden konnten, bis sie 1988 von der Hongkonger Regionalregierung ein großes Stück Land geschenkt bekommen hat, leicht außerhalb der Stadt, etwas Ruhiges mit viel Platz und auch Gebäuden drauf. Und da ist sie jetzt immer noch, führt ihren Dienst im hohen Alter weiter. Und sie hat dort zurzeit ständig 200 Männer, und zwar solche, die auf dem Weg raus sind, aus ihren Abhängigkeiten, aus ihren Süchten, vor allem aus ihren falschen Selbstwahrnehmungen, aus dem Schmerz, der da drinsteckt, zu sagen, ich bin nichts wert. Zu verändern, die Gedanken zu verändern. Ja, in Jesus Christus bist du Gottes Kind und unendlich wertvoll. Ja, und Gott hat auch immer wieder Zeichen geschenkt, so wie die Jünger auch Zeichen bekommen haben. Und es sind wahrscheinlich diese Zeichen, die wir brauchen, damit wir in dieser Welt nicht zu verzweifeln, damit wir immer wieder neu begreifen und erfassen im Herzen, Gott meint es, der Vater meint es gut mit uns. Und so hat jeder von uns, der von Jesus angerührt worden ist, irgendetwas doch erlebt mit ihm. Und das ist dann dein, das ist ihr Zeichen, das ist dein Zeichen von Gott für dich. Das Zeichen besagt, Gott der Vater liebt dich. Und das ist ein Zeichen, an dem wir die Güte des Gebers erkennen. Und lasst uns aber bitte nicht bei den Zeichen stehen bleiben, sondern immer wieder zum Geber, allen Guten, zu schauen. Und dann bekommt die Spekulation, die Frage nach, wie kommt das Böse in diese Welt, eine andere Dimension, weil ich auf das schaue, auf das Kreuz schaue, auf das Zeichen, wo Gott in Christus das Böse schon überwunden hat. Aber wir sind noch hier in dieser Welt. Und wir warten noch darauf, in den Himmel zu kommen. Und die Jünger sind noch nicht mit ihm aufgefahren, sondern sind da geblieben, um hineinzugehen, in die Abgründe zu leben. Und wir müssen nicht nach Hongkong gehen, auch nicht in diese Walled City, die es nicht mehr gibt. Es reicht, wenn wir schauen, wenn wir mit offenen Augen durchs Leben gehen, und zwar dort, wo wir jetzt schon sind. In die Beziehungen, in die Gott uns hineingestellt hat. Und da mit wachsamem Auge sehen, was sind denn die Nöte der Menschen. Und diese Nöte im Gebet vor Gott zu bringen, das ist der erste Schritt, was wir tun. Und immer wieder neu zu vertrauen, dass nicht wir es sind, diesen Transformationsprozess in Gang setzen, sondern dass wir Werkzeuge Gottes sind. Dass wir uns nicht abmühen müssen. Aber dass wir von Gott alles erwarten dürfen. Und so ist die Frage, die ich beantworte, wie kann Gott das Böse zulassen? Ich stelle die Frage dagegen, was kann ich dagegen tun? Ich sage, ich erstmal nichts. Aber was kann der Heilige Geist in mir dagegen tun? Und ich sage, alles. Denn im Markus Evangelium 9, Vers 23 heißt es, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und deswegen ist es auch nicht nötig, dass die Engel den Jüngern irgendeinen billigen Trost zu sprechen, sondern es ist manchmal nur nötig, die richtige Frage zu stellen, und die Menschen gehen weiter. Und so geht diese Geschichte mit Gott noch heute weiter. Die Apostelgeschichte ist eine offene Geschichte, die bis heute weiterreicht. Und so fragt dich auch Jesus heute, was sind die Nöte meiner Mitmenschen, deiner Mitmenschen? Er möchte, dass du sie vor Gott bringst im Gebet und dir zeigen lässt, wie kannst du das Werkzeug Gottes werden. Und Jesus sagt dir, du musst wirklich nicht ans Ende der Welt gehen. Auch in Obertshausen gibt es Menschen in Not. Und das Wichtigste, was uns Gott auch schenkt, ist die Gemeinschaft. Dass wir diesen Weg nicht alleine gehen. Und so sind auch die Menschen, die in Not und Sorge sind, die wir hier willkommen heißen wollen, die brauchen es auch, dass sie nicht alleine sind. Und deswegen hat unsere Landeskirche dieses früher die Aktion gestartet: Du bist nicht allein. Und auf der Gemeindefreizeit haben wir uns auch schon mal Gedanken darüber gemacht, wer ist in meinem Umfeld? Und in kurzer Fassung wollen wir uns jetzt ein wenig Zeit dafür nehmen, zu schauen, wer ist in meinem Umfeld. Einen Moment. Nadir, ich bräuchte dich mal vorne. Da ist dieses kleine Blatt mit ganz vielen Menschen drauf, die in unserem Umfeld sind. Mal sind es Menschen, mit denen wir eine Herzensbeziehung haben, mal sind es Menschen, mit denen wir Streit haben oder wo auch wirklich alles schon in die Brüche gegangen ist. Ganz unterschiedlich, auch mit Symbolen versehen, dass wir jetzt eben nicht nur die Menschen aufschreiben, mit denen wir sowieso schon bestens zurechtkommen. Die gehören auch da drauf, aber eben nicht nur. Und so werden wir jetzt diese Karten austeilen und auch Stifte, die wir gerne wieder zurück hätten. Und jetzt haben wir ein bisschen Zeit, einfach nur die Namen da drauf zu schreiben, damit Sie das mit nach Hause nehmen können und auch im Gebet vor Gott bewegen können.